Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich uns heute mitgebracht habe für diesen Gottesdienst, ist nur ein einziger Vers aus dem Epheserbrief. Er handelt von dem Wachstum. Wir wollen hören auf den Vers 15 aus dem Kapitel 4. Gott ruft uns da, jedem Einzelnen persönlich zu, lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Morgen in deinem Haus wieder unter deinem Wort versammeln dürfen. Wir wollen dir Dank sagen für dieses Epheser-Wort, für diesen Vers 15 aus dem Kapitel 4, den du uns jetzt gibst für unser Leben. Wir wollen dich bitten für die Predigt, dass du durch die Predigt selber zu uns sprichst, in unser Leben hinein. Das wird nur dann gelingen können, wenn du selber uns deinen guten Geist gibst für diese Predigt und wenn du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes selber segnen wollest. Darum wollen wir dich bitten, dass du solches tust, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, Glauben ist etwas Lebendiges. Glauben ist nichts Statisches. Glauben ist etwas, was lebt und was wir trainieren, pflegen und umsorgen müssen. Es ist wie eine Pflanze. Wer von Ihnen zu Hause Orchideen auf der Fensterbank stehen hat oder wer im Garten Rosen hat, der weiß, diese Pflanzen leben. Wenn man sich um die kümmert, dann gedeihen die besser. Wenn man die düngt, wenn man denen die genügend Sonne gibt, genügend Wasser. Aber man weiß auch, wenn man sich um die nicht richtig kümmert, wenn man das Unkraut hochwuchern lässt, all diese Dinge, dann verkümmern die und gehen irgendwann ein. Genauso ist es mit dem Glauben. Der Glauben ist etwas Lebendiges, um das wir uns kümmern müssen. Wo wir Sorge für tragen, dass das Wachstum des Glaubens genauso funktioniert wie das der Blumen oder der Pflanzen. Und deshalb ruft der Herr uns das heute Morgen zu, um da uns nochmal daran zu erinnern, dass wir uns um unseren Glauben zu kümmern haben. Er sagt uns, dass wir wachsen sollen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist. Und deshalb soll es gehen in dieser Predigt, ich habe sie überschrieben, mit dem Titel Wachstum im Glauben. Und ich werde über drei Punkte sprechen. Der erste Punkt über den Beginn des Wachstums, zweitens über den Prozess des Wachstums und drittens über das Ziel des Wachstums. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere nur sich bei einem einzigen Punkt einklinken kann. Dass er sagt, nur der erste Punkt, den habe ich schon längst hinter mir oder da bin ich noch gar nicht. Der zweite Punkt, der sagt mir gar nichts. Aber ganz gleich, bei welchem Punkt du dich einhakst, wo du merkst, du bist jetzt gefragt. Das, was Gott dir jetzt sagt in dieser Predigt, dazu möchte ich aufrufen, dass du das tust und dass du das befolgst, was er dir sagt, dass du wachsen sollst zu ihm hin, der das Haupt ist. Das Erste, der Beginn des Wachstums. Damit man im Glauben wachsen kann, dazu muss man erstmal geboren werden im Glauben. Wie in der Welt. Wenn ich als Mensch wachsen will, wenn ich körperliches Wachstum haben möchte, dann muss man geboren werden. Ich bin Jahrgang 1967. 1965 musste sich meine Mutter und mein Vater keine Gedanken darüber machen, wie ich wachsen sollte. Da war ich noch gar nicht da. Ich war nicht geboren, ergo brauchten sie sich auch keine Gedanken darüber zu machen, wie das so mit dem Wachstum von so einem kleinen Menschen ist, dass er dann mit 3 Monaten genügend Milch kriegt und weiß ja, Kuckuck, genug Pflege, genug Schlaf, all das. Ich war noch nicht geboren, also muss man sich keine Gedanken darüber machen. Die mussten erst mal zusehen, meine Eltern, dass sie mich auf die Welt bekamen, dass ich geboren wurde. Das ist eine unausgesprochene Voraussetzung für Wachstum, dass man erst mal geboren wird. Das ist für Menschen im Körper so, das ist auch, wenn sie Orchideenzüchter sind, nicht bevor sie nicht so eine Orchidee bekommen haben, nicht den Samen eingepflanzt haben, die gewachsen ist, brauchen sie nicht anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man die zu pflegen hat. Erstmal muss das Ding aus der Erde kommen. Und genauso ist es im Glauben. Im Glauben muss ich als allererstes geboren werden. Sonst ist alles andere, was ich mache im Glauben, kompletter Unsinn, bringt gar nichts. Da kann ich Kirchensteuer bezahlen, da kann ich irgendwelche Wallfahrten machen, da kann ich sonst einen Blödsinn machen, nicht, bringt gar nichts. Ich muss wiedergeboren sein, so sagt es die Bibel. Ich muss wiedergeboren sein. Und jetzt weiß ich, dass einige sagen, hallo, was ist denn das, wiedergeboren? Die Wiedergeborenen unter uns, die den Heiligen Geist haben, die wissen, wovon ich spreche, die sind jetzt schon beim Punkt 2. Die sagen, also hier bin ich ja nicht dabei, aber jetzt muss ich erstmal beim Punkt 1 bleiben. Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind. Das sind diejenigen, die den Heiligen Geist nicht haben. Und wenn du jetzt denkst, so nach dem Motto, also so ein bisschen zusammenzuckst in der Bank, vielleicht bin ich ein bisschen ungebildet, schäm dich nicht dafür. Wir haben eben in der Lesung gehört, Nikodemus, ein Oberer der Juden, der hatte keine Ahnung von Wiedergeburt. Der kannte das ganze Alte Testament hoch und runter. Das war ein ganz gebildeter Mann. Aber vom entscheidenden Leben hat er noch keine Ahnung gehabt. So ist es bei Menschen. Ganz viele Menschen haben keine Ahnung, was Wiedergeburt ist. Ich spreche von einem, der lange hier gestanden hat. Professor Dr. Dr. Huntemann. Mein Vorvorgänger auf dieser Kanzel, der immer noch heute lebt. In Oberneuland können Sie anrufen, die Geschichte bestätigen lassen. Was war das ein Kerle? Was hatte der in Kirche gesehen? Der war getauft, der war konfirmiert. Bombenabitur gemacht, dann hat er Theologie und Philosophie studiert, mit 24 Jahren in beiden Fächern auch promoviert, nicht? Der kam hier nach Bremen vom Studium wieder, da hatten die alle Angst bei der Prüfungskommission, hoffentlich müssen wir den nicht prüfen, weil er ist viel schlauer als wir, nicht? Dann ist er Pfarrer geworden in der Ramberti-Gemeinde und hat nur Blödsinn gemacht, nur Quatsch, nur den ganzen liberalen Dreck. Irgendwann hatten die gesagt, hier, Dr. Dr. Huntemann, Sie müssen mal nach Hamburg fahren, da kommt so ein Spinner aus Amerika, der Billy Graham, der erzählt da was von Wiedergeburt und sowas. Hören Sie sich das mal an, dann schreiben Sie mal einen Artikel für den Weserkurier, was das alles für ein Quatsch ist. Da ist der Huntemann hingefahren, Ende der 60er Jahre, hat sich den Quatsch angehört. Was passiert? Den erreicht der Geist Gottes. In dem Moment wird er wiedergeboren. Und da fängt er bei ganz neu an. Wenn er vorher ganz liberal war, dann stellt er jetzt auf klare Nachfolge Jesu Christi. Das ist Wiedergeburt. Da gibt es ein Vorher und Nachher. Auf einmal hat er erkannt, wer Jesus war. Den hätte man schon in den 60er Jahren fragen können, wer ist denn Jesus Christus? Dann hätte er all die Richtigkeiten erzählen können. Aber der war nicht wiedergeboren. Der hatte den Geist Gottes nicht. Und zu wachsen im Glauben hat er erst angefangen, als er die vollmächtige Verkündigung von Billy Graham gehört hatte. Den ganzen anderen theologischen Dreck, der damals schon an den deutschen Universitäten gelehrt wurde, der hat ihn kein Stück zu Jesus gebracht. Der hat ihn zum hervorragenden Theologen gemacht. Aber ein hervorragendes Theologe sein heißt noch nicht, dass ich auch ein wiedergeborener Christ bin. Können Sie übrigens auch fragen, Pastor Müller, nicht von der Matthäusgemeinde, nicht die blühende Gemeinde auch hier in Bremen mit, nicht? Der war auch schon im Amt Pfarrer und hat er sich im Amt bekehrt, hat da erst den Geist Gottes gekriegt. Das ist übrigens das große Problem, was wir heute in der evangelischen Kirche in Deutschland haben, dass wir so viele nicht wiedergeborene Pfarrer und Pastoren haben. Da krankt alles dran. Das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Das ist ganz große Not und dafür müssen wir immer wieder beten. Aber ich spreche heute Morgen nicht zu Pfarrern, ich spreche heute Morgen vielleicht zu Menschen, die auch nicht wiedergeboren sind, die den Geist Gottes nicht haben. Ich weiß, wie sich das anhört, denn ich kann mich an die Zeit gut erinnern. Ich war damals zwar noch Jugendlicher, als ich nicht wiedergeboren war. Ich habe meinen Konfirmandenunterricht gemacht, bin konfirmiert worden, hatte das alles verstanden, wie das im Glauben läuft. Aber ich war noch nicht wiedergeboren. Hätte auch was sagen können, wer Jesus ist. Aber Jesus kannte ich damals noch nicht. Erst als ich zur Wiedergeburt geführt wurde, als Gott mir seinen Geist gab, da konnte ich ihn erkennen. Und das war eine Veränderung. Da wurde alles neu. Halleluja. Das ist was ganz Großartiges, wenn man Jesus begegnet. Und das ist etwas, was man weiß, wie man weiß, dass man verheiratet ist oder nicht. Also ich könnte jetzt durch die Reihen gehen und könnte euch fragen, bist du wiedergeboren? Da sagt jeder Wiedergeborene sofort ja. Und jeder, der nicht wiedergeboren ist, der sagt so, was will denn der eigentlich von mir? Was ist denn das für ein Sektierer, der Latzen? Wenn du so denken würdest, wenn ich dir die Frage stelle, dann bist du nicht wiedergeboren. Wiedergeboren, so sagt die Bibel, ist derjenige, der Jesus den Herrn nennt. Das ist so ein Kennzeichen. Kannst du das sagen, Jesus ist der Herr meines Lebens? Für den ich alles tue, den ich liebe und dem ich gehorsam schulde oder nicht? Oder ist es einfach nur so ein besonderer Mensch, der damals vor 2000 Jahren gelebt hat und ein schlechtes Ende genommen hat? Wenn du sagen kannst von ganzem Herzen, jawohl, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens, ist alles in Ordnung. Wenn du das nicht kannst, wenn du das nicht von Herzen sagst und ich habe diesen Jesus lieb, dann bist du nicht wiedergeboren. Und dann sage ich dir eins, dann sieh bloß zu, dass du zu diesem Jesus hinwächst. Weil wenn du dich nicht bemühst, den zu finden, heute ist der Losungstext, pflügt ein Neues und sucht den Herrn, solange er noch zu finden ist, dann gehst du verloren für Zeit und Ewigkeit. Ich erinnere mich gut noch an eine Freizeit, die ich mal mitgemacht habe, damals in meiner alten Gemeinde in Bad Laase. Der Pfarrer, der damals dabei war, der hat uns eine Andacht gehalten zum Thema Wiedergeburt. Das habe ich nicht vergessen. Wir waren da an so einem See in Schweden und so etwa in 800 Meter Entfernung von dem Haus, wo wir waren, am See war eine Insel. Und diejenigen, die richtig gut schwimmen konnten, die schwammen dann schon mal einmal rüber, 800 Meter hin und 800 Meter zurück. Und hat er uns an dieser Wegstrecke erklärt, wie das ist mit dem Wiedergeborensein und dem Reich Gottes. Ein Nichtschwimmer ist nicht in der Lage, die 800 Meter, hat er damals gesagt, von unserem Haus bis zur Insel zurückzugehen. Der ertrinkt. Da muss ein Schwimmer hin. Und genauso ist es mit der Wiedergeburt. Wer die Wiedergeburt, den Geist Gottes nicht hat, wer nicht geboren ist, so wie das eben hieß, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Der kommt nicht rein. Für den bleibt das verborgen. Und deshalb möchte ich dir jetzt zurufen. Geh hin. Sieh zu, dass du wächst zu Christus auf. Im Epheserbrief, von dem ja dieser Text ist, heißt es kurz vorher, die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die sind tot in ihren Sünden. Und den ruft Paulus zu, wacht auf, wacht auf. Und wenn heute Morgen Menschen unter uns sind, die noch tot in ihren Sünden sind, die nicht wiedergeboren sind, den möchte ich im Namen Christi in aller Ernsthaftigkeit zurufen, wacht auf. Ohne Jesus gibt es für euch kein ewiges Leben. Und bitte, merkt euch heute dieses Datum, 14. Juli 2013. Vielleicht in 50 Jahren ruft der Herr euch ab. Sterben tun alle, ob sie Christen sind oder nicht Christen. Da machen sie irgendwann die Augen zu. Und alle stehen eines Tages vor dem Allmächtigen. Und fragt dann nicht den Allmächtigen, ja Herr, das wusste ich ja alles gar nicht. Er würde dir alle die Möglichkeiten aufzählen, wo du gerufen worden bist. Dass du dich zu ihm wenden sollst, dass du ein neues pflügen sollst. Und dann wird er dir auch sagen, selbst damals den buckligen Pastor Latzel habe ich dir geschickt, damals am 14. Juli 2013, dann habe ich dich gerufen. Du warst gemeint in diesem Gottesdienst. Du solltest aufwachen, du solltest zu mir kommen, damit ich dich zur Wiedergeburt mit meinem Geist führen kann. Wenn du merkst, dass Gott dich jetzt anspricht, dass er dein Herz berührt, dass du gemeint bist, dann möchte ich dich bitten, sprich mich bitte nach dem Gottesdienst an. Sprich einen anderen Christen an. Du musst nicht zu mir kommen, wenn du sagst, der ist zu laut und zu was weiß ich was, zu flegelhaft. Da geh zu einem anderen Bruder hin, ganz wichtig. Geh zu dem Pastor Müller, zu Pastor Schröder hin, geh zum Pastor Kurz hin, geh zu einem anderen Bruder, einer anderen Schwester im Glauben hin. Aber dann lass dich in Bewegung setzen, weil das Wichtigste des Lebens fehlt dir noch. Es ist wichtig, dass du einen Beginn im Glauben machst, nicht? Wachse du hin zu dem, der das Haupt ist, Jesus Christus. Das rufe ich dir im Namen des allmächtigen Gottes zu. Das ist das Erste, der Beginn des Wachstums. Ein Zweites, der Prozess des Wachstums. Etwas Wunderbares, wenn jemand wiedergeboren ist. Dafür ist man Pastor. Also ich mache viele Dinge gerne, aber das Tollste ist nicht, wenn man mit dabei sein darf. Das macht ja Gott selber. Man ist manchmal dabei, nicht? Da kommt ein Konfirmand zum lebendigen Glauben. Oder sowas wie die liebe Schwester, nicht? Dass man sowas mitverfolgen kann, dass jemand durchbricht zum Glauben. Halleluja, dafür ist man Pastor. Nicht, wenn einer neu dazukommt zum Glauben, toll. Aber wenn jemand neu zum Glauben gekommen ist, dann ist er erstmal kleines Baby, nicht? Sagt Paulus mal, der muss dann wachsen. Paulus schreibt mal an die Gemeinde in Korinth und sagt, ihr seid immer noch kleine Kinder. Ich muss euch immer noch Milch geben, feste Nahrung vertragt ihr nicht. So sagt er das Bild, nicht? Ihr seid noch nicht weiter und es stinkesauer, weil die Gemeinde nicht wächst im Glauben. Die sind so stehen geblieben. Im Körperlichen ist es ja auch so, das kennen wir alle, wenn da jemand in unserer Familie, in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft ein Kind bekommen hat, nicht, dann pilgern alle ins Krankenhaus und dann gucken sich das kleine Baby an, den Säugling, wenn er dann liegt, so mit 3-4 Tagen, dann kommt die Mutter, bringt so und dann stehen dann die Tanten, die Omas und Opas drumherum, das, oh wie süß und guck mal die kleinen Finger und oh, die Öhrchen, nicht, das ist eine tolle Sache, nicht, also gesegnet ist, wer kleine Kinder hat, das erlebt hat, wunderbar, nicht, also sind alle ganz begeistert. Wenn nach 3 Jahren das Kind immer noch so aussehen würde wie 3 Tage nach der Geburt, immer noch so kleine Fingerchen hätte, immer noch so groß wäre, nur 50 Zentimeter, was ist dann? Ja, da würden sie aber alle schreien, ihr müsst zum Arzt, müsst dieses und jenes, Wachstumsstörung. Und wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo nicht nur die Verwandten gucken, sondern da gibt es hier so einen Pass, nicht? Da muss man gucken, da gibt es U1, die erste Untersuchung, die kommt, glaube ich, irgendwie schon am ersten Tag nach 4 Stunden. Da gibt es die U2, nach 10 Tagen guckt ein Arzt, ob alles normal verläuft. U3 nach 6 Wochen, weil die Untersuchung heißt das, Untersuchung 4 nach 4 Monaten. Das geht dann weiter bis zum 10. Lebensjahr, 10 standardisierte Untersuchungen, wo an bestimmten Punkten geguckt wird, ist das Wachstum in Ordnung, sind die kognitiven Fähigkeiten des Kindes in Ordnung. Das wird kontrolliert und wenn was nicht stimmt, dann wird aber Gott sei Dank, wir haben ein tolles Gesundheitssystem, wird alles in die Wege gesetzt, damit so einem Menschen geholfen wird, wenn der Wachstumsstörung hat. Wir können dankbar sein, dass wir so ein System leben, dass sowas kontrolliert wird. Aber wisst ihr, was eine ganz große Schwierigkeit in unserem reichen Land ist? Wir kümmern uns um das körperliche Wachstum, was wichtig ist, aber beim geistlichen Wachstum, da hören wir meistens nach 4 Wochen auf. Nicht? Wiedergeburt, alles gut, so nach dem Motto, geschafft. Aber damit ist es nicht getan. Wenn wir wiedergeboren sind, Halleluja, sind wir gerettet, haben wir ewiges Leben. Aber dann geht das Wachstum ja erst richtig los. Wie so eine Blume, die gerade rausguckt, nicht so eine Orchidee, wenn so 2 Zentimeter steht, dann kommt das immer weiter. Jetzt geht es erst richtig los. Soll ja zur Entfaltung kommen, so ein Gewächs. Auch so ein geistliches Gewächs. Und es sagt der allmächtige Gott dir heute Morgen zu deinen Wachstumsstörungen im Glauben. Du sollst wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Jesus Christus. Und jetzt spreche ich diejenigen an, die wiedergeboren sind, aber die Wachstumsstörung haben im Glauben. Und jetzt brauchen wir keinen Arzt, der kommt, vielleicht einen Seelsorger, aber die meisten können das selber bei sich feststellen, ob sie denn sich entwickeln im Glauben oder ob da Wachstumsstörungen sind. Die Bibel geht davon aus, dass wenn ich im Geist bin, im Geist Gottes lebe, dass sich das weiterentwickelt und dass wir mehr werden, dass wir zunehmen, dass wir wachsen zu Christus hin. Aber wie ist das bei dir? Es gibt so 3 Punkte, ich nenne das immer die 3 Ls. Die 3 Ls, an denen wir wachsen müssen als Christen. Und zwar zeitlebens, sind wir nie mit fertig, da komme ich gleich im Letzten noch zu. Immer weiter wachsen müssen, die 3 Ls. Das ist erstens die Lehre, denn die Lehre schenkt uns die Erkenntnis Gottes. Also Studium der Bibel. Zweitens die Liebe. Und drittens das Loslassen. Das sind die 3 Ls, an denen wir wachsen müssen in unserem Christsein. Erstens in der Lehre, in der Erkenntnis. Also ich bin Profi-Christ. Ich bin jetzt, wie gesagt, seit 30 Jahren wiedergeboren. Und dann habe ich nur mit 19 angefangen zu studieren. Und jetzt auch schon seit 26 Jahren beschäftige ich mich hauptamtlich hiermit. Also, und da muss man wirklich sich reinhängen. Und wenn man Pastor ist, dann darf man auch mit der Bibel arbeiten. Aber ich darf euch eins sagen, was ich immer wieder neu an der Bibel lerne, gigantisch. Ich brauche täglich neu die Lehre, Tag für Tag. Und ich lerne immer wieder neu. Mit der Erkenntnis der Bibel ist es wie mit dem Schwimmen im Ozean. Man schwimmt raus, klar, man legt so ein paar Meter zurück, man guckt zurück, 100 Meter vom Strand weg, 200 Meter. Aber je mehr man rausschwimmt, desto mehr sieht man, wie riesig der Ozean ist. Da sagst du nicht, oh, was bin ich für ein gewaltiger Kerl im Glauben geworden, was weiß ich alles, was habe ich für eine Erkenntnis. Je weiter du im Glauben kommst, desto mehr erkennst du, wie wenig du weißt und wie riesig das ist und wie vieles der Herr dir noch zu sagen hat. Aber ganz viele, das muss ich leider feststellen, die sind stehen geblieben in ihrer Erkenntnis. So die Grundlagen des Glaubens erkannt, alles klar, sonntags mal eine Predigt hören, vielleicht auch mal einmal im Jahr ein geistliches Buch lesen, das war's, patsch. Handbremse, Punkt Lehre, knallhart angezogen. Und da ruft Gott dich, bitte, wenn du wiedergeboren bist, dann lerne mehr von mir. Geh neu in die Lehre, damit ich dir Erkenntnis schenken kann. Das ist das erste L, die Lehre. Das zweite L ist die Liebe. Bei der Lehre kann ich immer noch mehr tun. Aber wo ich persönlich, Olaf Latzel, viel tun muss, das ist bei der Liebe. Da muss ich richtig nacharbeiten. Gott hat uns gesagt, was von uns gefordert ist, was das oberste Gebot ist, ihn zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und uns selbst natürlich auch. Aber das ist ganz wichtig, ihn und den Nächsten zu lieben. Und da muss ich sagen, da muss ich weiter wachsen. Da bin ich Tag für Tag ein Anfänger drin. Also könnt ihr meine Frau fragen, die könnt euch bestätigen, was ich häufig für ein egoistischer und lauter und hartherziger Mensch bin halt nicht. Das sagt die manchmal zu Hause bei uns. Und das nicht im Spaß. Das sagt die, wenn die bei dir in der Gemeinde wüssten. Und die können das ruhig wissen. Da könnt ihr auch für beten, dass euer Pastor mehr Liebe bekommt. Denn da muss ich weiter wachsen. Da muss ich weiter wachsen. Das ist etwas, was mir immer wieder fehlt. Aber das geht nicht nur mir so. Ich weiß auch, dass es einigen von euch so geht. Da hat man sich so eingerichtet, nicht so die Dogmatik, also die Lehre des Glaubens, die kennt man ganz gut, nicht? Da arbeitet man noch mit. Aber mit der tätigen Nächstenliebe, wenn es drauf ankommt, gerade auch im engsten Bereich, mit der eigenen Frau, mit dem eigenen Kind, mit dem eigenen Nachbarn, mit all den Menschen im Arbeitsplatz, da ist so wenig von zu merken, dass wir zu Jesus Christus gehören. Wenn das so ist, wenn wir das heute erkennen, dann dürfen wir heute sagen, Herr, vergib mir diese Schuld, die ich da getan habe. Ich will, wie du es mir im Losungswort zugerufen hast, ab heute Neues pflügen. Ich will dich neu suchen. Ich will hinwachsen auf dich. Aber es gibt auch andere, das war das zweite, die Liebe, die können nicht loslassen. Das ist auch so ein Punkt des Wachstums. Wenn man zu Christus hinwächst, dann muss man loslassen mit dem, was in dieser Welt ist. Und viele von uns, die klammern diese Welt. Mein Geld, meine Gesundheit, meine Familie, meine Frau, meinen Mann. Und klammern sich an das Irdische. Das dürfen wir alle genießen, das schenkt der Herr uns ja. Aber wir müssen das loslassen. Apostel Paulus sagt mal im Korintherbrief, wir sollen leben wie haben, als hätten wir nichts. Haben, als hätten wir nichts. Immer mehr loslassen. Je mehr wir uns in die irdischen Dinge klammern, desto weniger können wir wachsen zum Herrn Jesus Christus. Jesus sagt einmal, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer es aber verlieren will, wer es verlieren möchte in dieser Welt, wer es also weggibt, der wird es gewinnen um meinetwillen. Loslassen, das ist das Geheimnis. Auch da muss ich lernen. Weil ich klammer mich auch so gern an mein Sparbuch, nicht? Da habe ich so viel Spaß dran. Der Widersacher macht so viel dabei. Da muss ich wachsen zum Herrn Jesus Christus hin. In der Lehre, in der Liebe, im Loslassen. Ich sage das nochmal in aller Schärfe den Wiedergeborenen. Jesus sagt euch das heute. Wachs in allen Stücken zu mir hin, der ich das Haupt bin. Nicht nur in ein oder zwei Bereichen, in allen Stücken. Und da, wo du erkennst, dass du defizitär bist, wo du Wachstumsstörungen hast, bist du gerufen zu wachsen zum Herrn hin. Wie geht dieses Wachsen im Glauben? Nun, wir erkennen, dass wir irgendwo Probleme haben, bringen das Gott, bitten ihn um Vergebung, das ist der erste Schritt. Zweitens, wir bitten ihn um seinen Heiligen Geist. Herr, füll mich neu mit deinem Geist, mach meinen alten Adam kaputt. Und dann als drittes tun wir genau das, was die Bibel uns sagt. Genau das, was der Herr uns sagt. Wenn wir Gott um seinen Geist bitten, dann spricht er neu durch sein Wort auch zu uns. Und deshalb ist das ganz wichtig, das zu tun. Erstens Vergebung der Schuld, zweitens Bitte um den Heiligen Geist, drittens das genau zu tun, was das Wort Gottes sagt. Und dann passiert etwas, was im umgekehrten Verhältnis, in so einem reziproken Verhältnis zu irdischem Wachstum ist. Nicht? Wenn im irdischen Wachstum jemand wächst, also ein Mensch, nicht, wenn der richtig gedeiht, dann wird er größer und größer und größer und größer. Also Sie sehen das an mir, meine Eltern, die haben mir viel zu essen gegeben, alles hat gut geklappt, da bin ich 1,92 Meter geworden, halt über 100 Kilo wiege ich, da hat Wachstum stattgefunden, immer größer, immer mehr Raum eingenommen. Im Geistlichen ist es genau umgekehrt. Je mehr man da wächst, desto mehr wird man schwächer. Dann nimmt die eigene Person ab und jemand anderes wird größer, Jesus. Das ist geistliches Wachstum. Ich bin nichts, er ist alles. Johannes der Täufer sagt einmal, ich muss abnehmen, er aber muss wachsen. Und das ist geistliches Wachstum, dass man dann erkennt, ohne ihn kann ich nichts tun. Ohne meinen Jesus kann ich nicht in der Bibel lesen. Dann nützt mir meine ganze Theologie nichts, erkenne ich nichts. Ohne meinen Jesus kann ich keine Liebe tun. Ohne meinen Jesus, da kann ich nicht loslassen von den Dingen dieser Welt. Ohne meinen Jesus will ich nicht beten, will ich nicht Bibel lesen, will ich schon gar nicht meinen Dienst tun. Man wird immer mehr erkennen, was man ihm braucht. Wenn ihr richtig im Glauben gewachsen seid, nicht, dann werdet ihr das ausrufen. Ich kann gar nichts tun, aber er kann alles. Und das ist etwas, was das geistliche Wachstum ist, dass man merkt, wie schwach man selber ist, aber dass man auch gar nicht stark zu sein braucht, weil er da ist, weil er stark ist für uns. Weil wir uns an ihm festhalten können, weil er ja das Haupt ist. Der sagt nicht hier in diesem Predigtvers, seht mal alle zu, dass ihr so Oberarme kriegt, nicht? Und dass ihr geistlich sprechen könnt, eine Stunde ohne Atem zu holen. Sondern der sagt, wachst zu mir hin. Und das sollst du tun. Du sollst hinwachsen zu Jesus Christus. Das ist der Prozess des Wachstums, das zweite. Und ein drittes, das Ziel des Wachstums. Menschliches Wachstum hat Ziele. Also zum Beispiel ein Mann, so wie ich einer bin, da gibt es ganz klare Definitionen in der Medizin, also wie groß der etwa sein muss. Allerdings wird ein Zielkorridor benannt. Also Durchschnittsgröße von einem Mann in Mitteleuropa, in Deutschland, liegt bei 1,78 Meter. Da gibt es einen Korridor, also zwischen 1,55 Meter und 2,10 Meter ist alles noch so einigermaßen im Lot. Nicht, wenn es drunter ist, dann ist es schwierig. Wenn es drüber ist, wird es auch schwierig. Nicht, das ist so ein Zielkorridor. Aber gibt es ein Ziel menschlichen Wachstums? Und es gibt auch ein Ziel geistlichen Wachstums. Es gibt ein Ziel. Nicht hier auf Erden. Hier auf Erden sind wir bis zum letzten Atemzug darauf angewiesen, dass wir hinwachsen zu Christus. Aber wenn wir die Augen zumachen, wenn der Herr Jesus uns abberuft aus dieser Welt und wir seinen Geist haben, wenn wir wiedergeboren sind und nach ihm uns ausgestreckt haben, dann geht's ins Ziel, ins himmlische Jerusalem. Dann kommen wir an. Und darauf freue ich mich. Ich führe ein tolles Leben. Aber die größte Freude meines Lebens ist, dass ich weiß, dass wenn ich eines Tages die Augen zumache, dass ich dann beim Herrn bin. Ich war gestern in meiner alten Heimat im Siegerland, habe dort eine Trauung machen dürfen in einer kleinen Dorfkirche in Oberholzklau. Toller Name für nicht Oberholzklau, da weiß man, was da vorher für Leute gewohnt haben. Oberholzklau. Tolle Kirche, wenn Sie mal da sind, gehen Sie mal rein. Richtig reformierte Kirche. Und da stand ich im Chorraum und da war über die ganze Wand geschrieben. Etwa so 8 Meter groß. Die Frage 1 des Heidelberger Katechismus. Ich stand davor, das hat so mich angepredigt. Nicht, was ist ein einzigster Trost im Leben und im Sterben, die häufiger kommen müssen, dass die an dieser Frage so einen Spaß haben. Nicht, dass ich des ewigen Lebens gewiss bin. Das ist Ziel meines Lebens, das Ziel meines Wachstums. Alles, was hier auf Erden läuft, hat nur ein Ziel, nämlich, dass ich der Einst in der Ewigkeit bin, beim Herrn. Das ist Ziel meines Wachstums. Und ich weiß, dessen macht mich Gott durch seinen Heiligen Geist hier schon. Da wird es hingehen. Da muss ich nicht bangen und sowas. Ich weiß, dass ich das da erreicht werde. Ich bin sehr traurig, wenn ich den Weserkurier lese und lese häufig die Todesanzeigen. Das sind ja manchmal 3, 4 Seiten Todesanzeigen. Und als Pastor liest man das schon mal und dann guckt man, was da drin steht. Und die Todesanzeigen sagen sehr viel über so eine geistliche Qualität einer Gegend. Dann stehen dann so Sachen nicht so, also unser lieber Vater, wir werden ihn nie vergessen. Und doch weiß man, in 30 Jahren erinnert sich kein Mensch mehr an den. Oder nicht, also sein Leben war Arbeit, nicht wie so ein Todesanzeige für ein Pferd oder sonst irgendwas. Nicht. Ganz selten steht da mal wirklich was Geistliches. In meiner alten Heimat, ich sage jetzt nicht, dass mal alles besser war, aber da sind halt sehr viele Christen, da stand sehr häufig drüber nur ein Wort. Daheim. Daheim. So die ganzen Brüder aus den Gemeinschaften halt, da stand daheim oder beim Herrn. Nicht? Da stand über einer Todesanzeige. Da war nicht dieser ganze Schmonz so nach dem Motto, wo die Trauer schon raus wird, man sieht, da ist die Hoffnungslosigkeit, sondern daheim, endlich geschafft. Also ich weiß nicht, wer eines Tages meine Todesanzeige verfasst hat, nicht, aber nicht irgendwie so ein Schmonz hinschreiben, was er alles getan hat oder nicht getan hat, sondern einfach nur daheim, beim Herrn Jesus, am Ziel angekommen des Glaubens, am Ziel des Wachstums. Das ist das Wunderbare, wenn man Jesus kennt. Nicht nur, dass man alle Hilfe hier hat, nein, dass wenn man sich nach ihm ausstreckt, dass man zu ihm hinwächst, dass man weiß, es geht irgendwann nach Hause, wenn wir die Augen hier zumachen. Das ist was ganz Großartiges. Ich habe eben danach gefragt, seid ihr wiedergeboren? Jeder, der wiedergeboren ist, der weiß das. Manchmal kommt aber der Widersacher, der macht uns ein bisschen unsicher. Aber das ist das ganz große Plus unseres Glaubens. Dass wir ein Ziel haben, auf das wir hinwachsen dürfen. Die Ewigkeit beim Herrn. Und vielleicht hast du ja beim ersten Punkt nicht so viel mitnehmen können, weil du schon lange wiedergeboren bist. Vielleicht beim zweiten Punkt bist du ja wirklich so ein treuer Christ oder eine treue Christin, die sich immer bemüht, weiter auf den Herrn hinzuwachsen. Dann möchte ich das so als ja, ganz wunderbare Botschaft zurufen halt. Wenn du so lebst, dass du wiedergeboren bist und dass du dich bemühst, zum Herrn Jesus Christus hinzuwachsen, der das Haupt ist, dann darfst du wissen, wenn du hier die Augen zumachst in dieser Welt, dann wirst du daheim sein im himmlischen Jerusalem, dort, wo der Herr Jesus für dich Wohnstätte bereitet. Halleluja, das ist das Ziel des Wachstums. Und deshalb ist es wunderbar, dass wir uns in dieser Welt schon ausstrecken können nach diesem Herrn und Gott. Und so darf ich uns zum Schluss dieser Predigt nochmal jedem Einzelnen, uns allen, dieses wunderbare Wort zurufen, das der Herr dir schenkt in deine Situation für diesen Tag hinein. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.